Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast, mein erster und Lieblingsgast nach der Winterpause. Herzlich willkommen, Laurenz Mokwa von NexAI. Moin, Laurenz.
Hi, Erik. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wir beide kennen uns schon. Du warst auch schon mal in diesem Podcast, damals noch für Chronex. Ich glaube, schon 2 Jahre her.
Ja.
Wie gut, dass wir uns wiedersehen. Schön, dass du nach Hamburg gekommen bist. Und NexAI ist ja eine super spannende Geschichte. Mhm. Mit 3 Marken in Deutschland, Niederlande. Wo ist die? In Schweden, ne? Die dritte.
Genau, aber wir sind ehrlicherweise auch aktiv in insgesamt 5 Ländern. Also ja. Wir haben Hans Anders, das ist der Marktführer in den Niederlanden und in Belgien.
Ja.
Wir haben Eisenmore, ist vor allem in Deutschland, ist aber auch in Österreich vertreten, auch in den Niederlanden, in Belgien und 1 Store in Schweden.
Mhm.
Und wir haben eine kleine schwedische Kette, die heißt Direktoptik, die hat ungefähr 34 Läden in Schweden.
Wunderbar. Also wir reden über Optik, wir reden auch über Omnichannel, aber natürlich genau. Über das Kundenverständnis und wie man in diesen, das sind ja in Mitteleuropa mittlerweile hochkompetitive Märkte. Es
Absolut.
Gibt ja nicht nur euch als Marktteilnehmer, sondern auch noch andere, größer teilweise auch mit Hamburger Ursprung.
Korrekt.
Da werden wir gleich einsteigen. Für alle, die dich noch nicht kennen, lieber Laurenz, bitte stell dich doch ganz kurz selbst vor.
Genau. Hi, also ich bin Laurenz, ich bin 37 Jahre alt, bin Chief Digital Officer bei NexAI. Was ist es eigentlich genau? Das ist eine Kombination aus irgendwie Marketingchef und Produktchef. Also ich bin verantwortlich einerseits für die Kundenakquisition, für die gesamte Gruppe, für alle Subunternehmen, die wir haben und gleichzeitig für die Entwicklung der digitalen Roadmap. Das heißt, alle digitalen Infrastrukturthemen, die sind bei mir, ist eigentlich so eine quasi eine Mischung aus CMO auf der einen Seite und CPO auf der anderen Seite und das nennt man dann Chief Digital Officer.
Klasse. Du sagtest, für die Kundenakquisition bist du auch für die Kundenbindung verantwortlich?
Absolut, das ist Teil natürlich davon.
Okay, wunderbar. Großartig. Führ uns doch mal kurz nochmal en Detail durch. Ich weiß nicht, ob du eine Marke prototypisch rausgreifen möchtest. In Deutschland kennt man Eisenmore erst vielleicht ein bisschen besser als die anderen Marken, aber mich interessiert vor allen Dingen so die Besonderheiten eures Geschäftsmodells, so ein bisschen Stärken, Schwächen, Wettbewerbe und wie man in diesen Märkten Marktanteile mit profitablen Kunden möglichst lange aufbauen und verteidigen kann.
Naja, du hast ja auch schon gesagt, irgendwie gibt es sehr viele Player in dem Markt, noch viele große Player, aber noch viel, viel mehr kleinere Player und manche davon sind auch lokal. Was uns unterscheidet von den meisten Gruppen, weil wir sind ja eine Unternehmensgruppe, ist, dass eigentlich alle Ketten, die wir haben, sind Value for Money. Das heißt, alle gehören eher zum günstigeren Segment im Markt.
Mhm.
Das gilt sowohl für Hans Anders und die sind gestartet 1982 und damals mit einer Brille für, ich glaube, ungefähr 50 Gulden. Das ist also quasi gar nichts.
Mhm.
Dann natürlich Eisenmore, da gibt es quasi Festpreise und die sind deutlich, deutlich günstiger als der Markt. Wir können nachher gerne in die Details gehen. Und Direktoptik ist natürlich aktiv in Schweden. Schweden ist ein sehr teurer Markt. Allgemein kosten dort Brillen deutlich, deutlich mehr als jetzt hier zum Beispiel in Deutschland. Und auch da ist Direktoptik quasi die Hans-Anders-Version, die man halt für Holland, Belgien hat, dieselbe Version halt für Schweden.
Also ihr seid, wenn ich das richtig verstehe, seid ihr ja Challenger für gerade so die traditionellen unabhängigen Optiker, ja, Anbieter. Das sind ja auch, es gibt ja auch noch viel Einzelunternehmer, glaube ich, gibt es immer noch in allen Märkten, vermutlich in den Niederlanden auch so.
Ja.
Und die Ketten, also diejenigen, die praktisch mit Marketing und Skaleneffekte arbeiten können, die gönnen sich vermutlich auch nicht das Schwarze unter den Fingernägeln, oder? Das ist so bestimmt ein großer, nicht nur ein Preiskampf, sondern ein Verdrängungswettbewerb auch um die Kundenbeziehung überhaupt, oder?
Ja, ich glaube ehrlicherweise, dass wir nicht mal nur Challenger sind, sondern wir revolutionieren quasi den Markt. Weil was uns unterscheidet, ist nicht nur, dass wir halt günstiger unterwegs sind, sondern was uns wirklich unterscheidet, und vor allem jetzt das Beispiel Eisenmore, um jetzt ein deutsches Beispiel zu nehmen. Ne?
Mhm.
Eisenmore ist noch relativ klein in Deutschland. Wir haben 240 Stores aktuell.
Mhm.
Allerdings, wenn ich immer über Eisenmore rede, sage ich, wir sind noch das bestgehütete Geheimnis im Markt.
Mhm.
Unsere Markenbekanntheit ist einfach ungestützt, ist noch weit unter 10%. Wir machen trotzdem TV-Werbung und man sieht auch jetzt die Tendenz steigend. Allerdings die großen Player, die man kennt, ja, die sind halt schon lange etabliert. Das heißt, deren Markenbekanntheit ist deutlich, deutlich größer als unseres. Was uns aber dann wirklich gute Chancen gibt zu wachsen, ist, dass Eisenmore wirklich einzigartig ist. Weil wenn du auf den Brillenmarkt heute schaust, ja, Und das hat sich irgendwie in den letzten 50 Jahren kaum verändert. Also früher hatten die Leute noch Kittel an, das ist irgendwie so Pen-and-Paper-Business. Mhm. Aber wenn du als Kunde da reingehst, weißt du nicht im Voraus, was du für eine Brille zahlen wirst. Das weißt du nie. Mhm. Man wirbt zwar irgendwie mit Preisen, am Ende der Preis, der rauskommt, ist ein ganz, ganz anderer, als irgendwie die Basisvorstellung, wenn du reinkommst. Mhm. Das ist bei Isamore überhaupt nicht der Fall, weil Isamore wirbt mit klaren Festpreisen. Und je mehr Brillen du kaufst, umso günstiger wird es eigentlich pro Brille. Und das ist eine radikale Transparenz, die es davor im Markt eigentlich so nicht gab.
Ah, jetzt verstehe ich. Wenn die einen gesagt haben, so, du kannst jetzt hier eine Brille haben ohne Zuzahlung, was die Kasse früher noch gezahlt hat, dann kam mal dieser Upsell-Moment. Also das kenne ich noch von meinen alten Optiker-Erfahrungen. Ne? Du gehst
das machen
rein.
Eigentlich alle so. Ne?
Ist das so?
Ja, ja, ja. Also die meisten. Es gibt nur ein paar Player mit Festpreisen, allerdings niemals in der Größe wie Isamore.
Okay, verstehe ich. Ja, das ist auch so, ich weiß da nicht viel drüber, aber ich habe das Gefühl, dass es in manchen Segmenten immer noch für Handelsdimension immer noch ein verhältnismäßig auskömmliches Geschäft, was den Rohertrag angeht.
Es sind absolut gute Margen, richtig.
Und was immer auch bei den, nicht nur bei den Gestellen, sondern auch bei den Gläsern und bei sonstigen Zubehör.
Ja, ehrlicherweise bei beiden, also beiden Teilen der Brille gibt es sehr, sehr große Margen. Die genauen Margen werden wir jetzt hier nicht besprechen, aber de facto ist es auch genau das, was es uns ermöglicht, diese Brillen günstiger anzubieten. Ja. Ja. Und das ist das, was auch besonders ist. Es gibt nicht nur den Festpreis auf der einen Seite, sondern gleichzeitig ist der Preis auch günstig, weil wir monitoren die Preise im Markt. Mhm. Und Isamore ist im Durchschnitt 60% günstiger als der deutsche Durchschnittspreis. Okay. Das ist extrem. Also normaler Preis für eine Brille bei Isamore, Einsichtgläser sind 129 Euro. Mhm. Gleitsicht, da wird es wirklich relevant, das ist 279 Euro. Mhm. Das ist eigentlich quasi kein Geld. Mhm. Und jetzt nicht, um eine Promotion rauszunehmen, aber aktuell haben wir 1 plus 1 ist 3. Das haben wir eigentlich einen Großteil des Jahres. Und da.
Das musst du erklären. Das ist ein 3 für 2.
Also das ist nicht so schwer, ehrlicherweise. Also das 1 plus 1 ist 3 klingt gut. Das sorgt irgendwie für Attention. Aber am Ende des Tages zahlst du für 2 Brillen, du bekommst dafür 3. Ja. Und gerade bei Gleitsicht, das kostet da 555 Euro. Das ist gar nichts. Mhm. Und noch radikaler bei Black Friday, da fragen wir 600 Euro, also 599 für 5 Gleitsichtbrillen. Das ist günstiger, als normalerweise eine Gleitsichtbrille kostet. Und dafür kriegst du bei uns 5 Brillen.
Okay, das verstehe ich. Super interessant, weil ihr damit eher eine vermutlich so eine Marktdurchdringungsstrategie fahrt, als dass ihr praktisch versucht, den größten Deckungsbeitrag pro Transaktion zu erzielen. Ne?
Also das ist schon richtig erkannt, es geht ums Volumen, ne? Das ist richtig.
Und außerdem, ich kann mir auf meine Nase ja auch immer nur eine Brille idealerweise gleichzeitig aufsetzen.
Wenn ja, das ist eine Sorge, die man hat, aber das stimmt ehrlicherweise gar nicht, weil die meisten Leute brauchen mehrere Brillen. Ja, gleichzeitig brauchst du nur eine.
Ich meinte gleichzeitig. Nein, ich habe auch mehrere Brillen, vor allen Dingen Sonnenbrillen und Brillen, die ich verliere und wiederfinde. Also ich glaube, ich würde sagen 5 Brillen,
okay, wow.
die ich fast nie trage.
Dann hättest du besserweise morgen gekauft.
Im Nachhinein. Aber daher erinnere ich mich noch an dieses Upsell-Thema. Ich kaufe bei Optiker Schonewig in Othmarschen. Okay. Beim Optiker meines Vertrauens. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich reingehe, denke ich am Anfang, ich mache ein Schnäppchen und danach.
Dann war es nicht mehr der Fall, ja. Okay. Oh,
Gruß an den Kollegen. Ja. So, anderes Thema. Also das heißt, lass uns mal beim Preis bleiben. Also kein Upsell sondern Festpreis mit einer transparenten Preissetzung. Okay, ist vielleicht schwer, wenn ich gar nicht wusste vorher, was eine Gleitsichtbrille kostet. Anderes Problem, du hast vermutlich ja schon Leute, die zum ersten Mal eine Brille tragen.
Ja, also ein Großteil der Kunden natürlich hat schon mal eine Brille. Das heißt auch, das sind Kunden, die irgendwo anders davor Kunde waren. Mhm. Das ist natürlich ein Teil. Andererseits jemand, der eine Gleitsichtbrille braucht, der hat in der Regel schon eine Brille davor. Okay. Und der hat schon eine Vorstellung davon. Und der weiß in der Regel auch, dass eine Gleitsichtbrille meistens doppelt so teuer ist als eine normale Brille. Mhm. Das weiß er schon.
Okay.
Werbung. Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch. Ende der Werbung.
Jetzt muss ich raten, ich weiß, ihr seid sehr, sehr sparsam mit konkreten Zahlen, das verstehe ich auch in dem Wettbewerbsumfeld. Ich kann trotzdem raten, wenn ich jetzt die Ankerpreise eurer zwei stärksten Produkte und dieses sehr attraktive 3-für-2-Angebot kenne, dann schätze ich es mal, dass der durchschnittliche Kunde pro Transaktion bei euch irgendwas zwischen 330 und 380 Euro lässt. liege ich damit total weit weg? Habe ich halbwegs getroffen?
Oh, du bist gar nicht mal so weit weg. Okay. Also der Durchschnittskunde kauft mehr als eine Brille, das ist korrekt.
Ja. Und nicht alle kaufen gleichzeitig Brillen.
Auch nein, natürlich
so, ne? Aber das, also liegen wir so ungefähr, sagen wir mal, ich lege mich jetzt auf, um es rechnen zu können, 350 Euro fest. Es gibt attraktive Margen in diesem Geschäft. Wie oft kauft denn ein Kunde überhaupt Brillen und wie wann beginnt das? Also so ein bisschen Alter und ich will auf den Lifetime-Cycle
hinaus. Natürlich. Also die Brillenträger, also der Anteil Brillenträger steigt rasant an ab 40 und Gleitsicht ehrlicherweise schon relativ früh. Das heißt, die meisten Leute tragen gar nicht mal so lange eine normale Brille. Mhm. Also die meisten Leute, so Einsichtbrillen sind normal bis so 45. Ab 45 fängt Gleitsicht stark an. Ab 50 ist über 80% der Leute. Das geht ganz, ganz schnell. Und die meisten Leute jetzt generell im Markt und bei uns ist es deutlich schneller. Das hat einerseits mit unserem Preis zu tun, aber andererseits auch mit Omnichannel zu tun, wo wir nachher drüber reden. Kaufen die Leute in den meisten europäischen Ländern so alle 3 bis 4 Jahre, eher um die 4 Jahre, also um den 3 Jahren, eine neue Brille.
Okay, da kriege ich ein Gefühl. Das heißt, ich kann in einer Dekade sehr wahrscheinlich irgendwie bummelig 1.000 Euro Umsatz pro Kunde machen.
Ja,
in einer
Dekade. Sogar deutlich mehr.
Okay, gut. Ja. Die und jetzt, du hast mir schon vorweggenommen, der Vertriebsweg versus der Akquisitionsweg. Also du hast gesagt, in Deutschland zum Beispiel mit 200 oder etwas mehr als 200 Point of Sales bist du ja nicht omnipräsent.
Noch nicht.
Wie macht man da Kundengewinnung, um Marktanteile aufzubauen?
Ja. Um die 240 Stores, dann kann man eigentlich schon nationales Marketing machen, weil wir sind, das hängt natürlich immer davon ab, wie dein Netzwerk verteilt ist. Aber bei uns ist es schon so, dass eigentlich in jedem Bundesland und eigentlich in jeder größeren Stadt, auch in jeder größeren Kreisstadt, sind wir vertreten. Das heißt, man kann nationales Marketing machen. Allerdings ein Großteil unserer Strategie ist digitales Marketing. Und das ist auch logisch, wenn man die Historie von Eisenmore betrachtet, weil Eisenmore ist gestartet mit einem sehr, sehr günstigen Preis, der sich natürlich nach und nach verändert hat mit der Inflation, aber ist nach wie vor sehr, sehr günstig. Und dadurch kamen die meisten Kunden damals über Word of Mouth. Und wir sind eigentlich erst richtig gestartet mit Marketing, mit meiner Ankunft bei Nexeye, und das war Anfang 2023. Das ist jetzt nicht eben mein Verdienst, es war eine strategische Entscheidung unseres damaligen Eigentümers, 3i. Und die hatten schon sehr, sehr schnell begriffen, dass irgendwie Omnichannel und digital ein zentraler Pillar sein sollte in der Strategie. Und so ist man dann halt auf mich gekommen, hat jemand gesucht, der irgendwie den Bezug hat zur Digitalstrategie, den deutschen Markt auch gut kennt. Und gleichzeitig, weil Nexeye eine niederländische Holding ist, hat man auch jemand gesucht, der niederländisch kann. Ich bin Belgier, du weißt das, wir kennen uns ja schon. Und dann kommen wir auch sehr gut klar mit den anderen Leuten im Management, weil die sitzen natürlich alle in Holland. Und dann ist es auch wichtig einfach, dass man sich gut versteht. So kam das zustande. Und im ersten Jahr war die gesamte Marketingstrategie, die Eisenmore eigentlich gefahren ist, die neu war, war rein digital. Es gab eine Ausnahme, das ist eine Kooperation, die wir hatten damals mit Jana Inazarella. Die haben wir auch heute noch, aber heute ist die zusammen mit ihrem Ehemann Giovanni. Aber die Hauptsäule der Marketingstrategie war digitales Marketing. Mhm. Und erst im zweiten Jahr, sozusagen 2024, sind wir dann auch mit TV on air gegangen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt neben diesem gut funktionierenden Konstrukt aus Digitalmarketing und CRM, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, müssen wir aber auch schauen, dass wir langsam eine Marke aufbauen. Und das haben wir dann in ersten Schritten gemacht und da geht es in der Zukunft noch, geht da weit viel mehr.
Sehr gut. Du hast gerade schon den Eigentümerwechsel angesprochen. Ihr wart auch schon davor in Private Equity Hand mit 3i und jetzt KKR. Das führt vermutlich auch dazu, dass ihr gruppenweit, also gerade wenn ihr neue Verfahren habt, wenn ihr Investitionen in Technologien macht, dass ihr die nicht nur für eine Marke, sondern gleich für alle eure großen Marken implementieren kann.
Ja, absolut. Also was super interessant ist, und das ist eigentlich schon beeindruckend, weil alle meine Kollegen kommen aus dem Retail-Feld. Ja, das sind also keine Digital-First-Leute. Mhm. Aber trotzdem hat das Management auch vor meiner Zeit, und das ist ein großes Kompliment auch an unseren CEO Bart, aber auch an seine anderen Kollegen und gleichzeitig auch unser Eigentümer, damals 3i, die haben gesagt, naja, Digital First ist schon sehr, sehr wichtig. Das muss eine Säule sein. Und als ich kam, ehrlicherweise schon, als ich im Interview war, dann habe ich gedacht, naja, was wollen die eigentlich erreichen? Und man hat schnell gemerkt, okay, wir wollen dafür sorgen, dass wir Kunden gewinnen über die digitale Vertriebswege. Eins. Und dafür brauchen wir eine gute Infrastruktur. Zwei. Und ich habe dann gefragt, was habt ihr denn jetzt schon? Und das, was ich vorgefunden habe, war unglaublich, weil die hatten tatsächlich ein super Tech-Stack. Also es gibt wirklich ein Tech-Stack, damals halt für die drei Labels in den fünf Ländern. Das ist alles sehr stark Salesforce-basiert. Mhm. Nur, als ich dann da ankam, habe ich dann gemerkt, es nutzt noch keiner. Und das ist natürlich gut, weil das heißt, ich hatte eine Aufgabe für Jahr 1. Das ist schon mal beruhigend. Und die Aufgabe war klar definiert. Das ist mega. Aber es war schon recht visionär, sowohl vom Eigentum als vom Management, darauf zu setzen. Man wusste nur nicht so richtig, naja, was sollen wir damit? Wir brauchen das, aber wie setzt man das um? Dafür brauchen wir dann jemanden.
Ja, super spannend. Wir gehen gleich nochmal in Tech-Stack und Orga weiter.
Ja, wenn wir so mal den haben jetzt sehr viele Themen angesprochen.
Ja, gar kein Problem. Das ist ja ein Podcast, der erstreckt sich über 45 Minuten und meine Hörerinnen und Hörer sind das gewohnt, dass man auch gerne mal kurz einen kleinen Ausflug macht. Wir waren bei der Gewinnung, also du kannst auch bei jetzt im deutschen Case mit 240 Filialen nationales Marketing machen, digital first. Später habt ihr noch, glaube ich, TV gemacht. Ja. Aber es ist schon richtig, dass die meisten Transaktionsakte am Point of Sales stattfinden.
Absolut, oder? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also generell, wenn man jetzt Chief Digital Officer wird, ne, muss man sich ja die Frage stellen, was die Aufgabe von digital. Mhm. Und diese Aufgabe wandelt sich natürlich mit der, sowohl abhängig von der Industrie, als auch natürlich mit der Zeit, also mit der Maturity der Firma verändert sich die Aufgabe. Die erste Aufgabe ist logischerweise Kundengewinnung. Aber Kundengewinnung heißt bei uns, dass dieser Kunde oder der Nutzer auf unsere Seite gezogen wird und dort einen Termin macht in einem jeweiligen Store, der von uns halt vorgegeben ist. Also meistens in seiner Region kann man sich dann halt frei aussuchen. Passt natürlich auch sehr gut, weil du weißt dann auch sicher, dass der Optiker Zeit für dich hat. Weil so ein Sehtest dauert natürlich auch mal eine halbe Stunde und ein bisschen länger. Es lohnt sich also wirklich auch einen Termin zu machen, weil es auch effizienter ist, nicht nur für uns, sondern auch für den Kunden. Mhm. Und das ist natürlich dann auch der erste KPI, der jetzt auch für Digitalmarketing gilt. Was wir allerdings können, und das haben wir natürlich dann weiterentwickelt, ist diesen Nutzer, der auf die Seite kam, einen Termin macht, dann auch zu schauen, okay, macht er denn noch Umsatz? Und so können wir eigentlich, und das unterscheidet uns von wahrscheinlich sehr, sehr vielen Retail-Modellen, das ist ein richtiger großer Vorteil der Optikerbranche, dass du wirklich sagen kannst, okay, so viele Nutzer habe ich gewonnen, so viele Termine habe ich gemacht und so viele Kunden kamen daraus und die haben das ausgegeben. So kannst du wirklich die Brücke schlagen zwischen Online und Offline und auch wieder zurück.
Richtig cool, weil es macht ja auch für die Kundenerfahrung richtig Sinn, seine Kundendaten am Point of Sales auch wirklich abzugeben. Ne? Also mit meinen ganzen Werten, wenn ich durchgemessen werde, das habe ich ja den Vorteil habe ich jetzt nicht, wenn ich ins Sportgeschäft gehe, nein, ob die sich meine Größen aufschreiben oder nicht, wer weiß.
Nein. Ja. Wobei für Personalisierung ist das schon ein wichtiges Thema und generell ist das ja auch, dieser Termin ist natürlich einerseits wichtig für Digitalmarketing, gleichzeitig aber kannst du sehr, sehr viel damit verbinden. Und für uns eine der wichtigsten Säulen in der Digitalstrategie ist Hyper-Personalization. Mhm. Das ist jetzt ein Wort, was ich selbst geprägt habe, um es im Board-Meeting auch gut zu verkaufen. Hört sich auch gut an. Aber es geht halt darum, wirklich zu schauen, dass jedes Messaging, was wir haben, sowohl im Inhalt als mit den Promotions, als auch irgendwie im Timing, soll personalisiert sein, sowohl online, auf der Seite und auch im Store.
Ja, die gibt es da vom Produktangebot wesentliche Unterschiede zwischen Hans Anders in den Niederlanden und Eisenmore in Deutschland?
Ja, doch. Es gibt schon Unterschiede, nicht nur, weil die Geschmacksrichtungen anders sind in den jeweiligen Ländern. Hans Anders ist schon natürlich auch einfach eine längere Historie. Es gibt deutlich mehr Marken. Eisenmore ist eigentlich vor allem gewachsen, weil es eine eigene Kollektion hat. Mhm. Und diese eigene Kollektion ist sehr, sehr, sehr stark. Gleichzeitig hat man 10-mal im Jahr Fashion-Pakete, nennen wir das. Das sind so wechselnde Kollektionen, die ungefähr einen Monat gelten. Mhm. Und die werden von unseren eigenen Designern auch entwickelt. Und das ist natürlich ein tolles Thema, auch gerade weil wir Kunden haben, die regelmäßig kaufen. Also unsere Repurchase Rate ist deutlich schneller als diese allgemeinen, alle 4 Jahre kauft jemand eine Brille. Mhm. Und das ist natürlich ein tolles Gesprächsthema auch für Marketingzwecke. Mhm. Und was wir bei Eisenmore natürlich auch machen mussten, aber auch tatsächlich auch wirklich machen, weil wenn man das bestgehütete Geheimnis ist, muss man natürlich irgendwie schauen, okay, wie unterscheide ich mich von anderen? Wir sind sehr customer-centric und wir haben sehr, sehr stark auf unsere Kunden gehört und haben dann festgestellt, okay, was fehlt denn heute noch? Und damals kam die Antwort, das waren die Marken. Und jetzt bieten wir seit September 2023 auch mehrere Marken an, darunter auch Ray-Ban und das läuft besonders gut.
Na klar, das habt ihr früher ausgelassen, weil ihr praktisch nur auf euren Eigenmarken unterwegs, also euren eigenen Kollektionen unterwegs wart. Okay, verstehe ich. Und obwohl ihr dann praktisch Drittmarken habt, haltet ihr eure Preispunkte?
Nein, also für wenn du, also wir halten die Preispunkte, allerdings für jede Marke gibt es einen kleinen Aufpreis, aber der Aufpreis ist immer gleich, egal welche Marke, ob du jetzt Ray-Ban nimmst oder Tommy Hilfiger, ist egal, du zahlst einfach 69 Euro extra, wenn du eine Marke nimmst.
Okay, das ist gut nachvollziehbar. Ja, also
die Transparenz bleibt irgendwie immer gegeben, das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil sonst verliert man seine Positionierung. Unsere Positionierung ist halt Transparenz, genau das unterscheidet uns halt von den anderen Playern, klein oder groß.
Habt ihr Informationen über die Wechselbereitschaft oder über die Wechselbewegung eurer Kunden zu anderen Anbietern?
Ja, das Interessante bei SMOR ist, dass die meisten Leute ja zu uns wechseln. Mhm. Und wir wissen natürlich auch, woher die kommen. Mhm. Das sind natürlich, ist es logisch irgendwie, es sind die etablierten Player und gleichzeitig ist natürlich auch der lokale Optiker. Mhm. Lokale Optiker gibt es diverse Gründe, warum man zu uns wechselt. Ne? Einerseits in jedem Handwerk und Optik ist auch ein Handwerk. Ja, da gibt es halt irgendwie auch Nachfolgeschwierigkeiten, das heißt manchmal schließen Filiale. Gleichzeitig ist aber auch so, dass der Kunde einerseits selbst erkennt, dass man natürlich lokal hat man einen super Service. Es gibt sehr, sehr gute selbstständige Optiker, wahrscheinlich auch dein Optiker, der super ist. Aber man zahlt natürlich auch für diesen Service besonders viel. Und natürlich, je nachdem, wenn man älter wird und vor allem, wenn man in Rente geht, dann hat man noch weniger zur Verfügung. Und dann auch in dem Szenario gibt es immer so einen Moment im Leben, und dann Leute zu uns wechseln.
Okay, super spannend. Kannst du sagen, wo wie eure besten Kunden aussehen? Du musst jetzt keinen exakten Customer Lifetime Value nennen, aber so mal prototypisch, wie sehen die profitabelsten oder interessantesten Kunden aus? Und gerne auch mal dagegenüber stellen, wie sehen eigentlich Kunden aus, die du gerne weniger in deinem Portfolio hast?
Ja, es gibt keine Kunden, die ich nicht gerne habe. Oh,
rabattorientierte Käufer.
Ja, aber ganz ehrlich, wir geben nicht so viele extra Rabatte, weil unser Preispunkt einfach schon sehr, sehr günstig ist. Mhm. Der beste Kunde, also ist eine witzigerweise ist dann eine Kundin, ist eine Frau, weil Frauen generell A, mehr Brillen kaufen und öfter kaufen. Mhm. Und idealerweise ist die Frau auch schon jetzt über 50 und ist eine Gleitsicht-Brillenträgerin. Weil gerade die Repurchase Rate bei Frauen ist einerseits höher, die verändert sich aber erst deutlich später, dass die sich wieder verlangsamt. Was bei Männern viel früher der Fall ist. Ja. Und Männer strugglen generell damit, mehr als eine Brille zu kaufen. Mhm. Weil ein Mann geht in den Laden und sagt, ich will eine Marke. Mhm. Ich habe mir auch schon vorgestellt, welche Marke. Und am besten ist das Ding schwarz. Und es muss genauso aussehen wie die Brille, die ich heute habe.
Ja.
Und bei Frauen ist es anders, weil Frauen viel mehr stöbern. Das merkt man auch im Online-Behavior. Die browsen und Männer suchen. Das ist ein Unterschied und das sieht man auch im Store.
Total überraschend, das überrascht mich jetzt total.
Gut, ich trage jetzt selbst keine Brille, aber ich würde auch strugglen, wenn ich drei Brillen kaufen
würde. Ja, natürlich. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Frauen sehr oft zumindest die Kaufvorbereiterinnen sind für ihre Männer, wenn es darum geht, an welchen Point of Sales oder zu welcher Marke sie gehen.
Naja, also Frauen entscheiden definitiv darüber, auch welche Brille der Mann trägt.
Okay, so, das ist gut zu wissen. Okay, das verstehe ich. Wie sieht das mit Omnichannel aus? Also, jetzt gibt es ja so die allgemeine Hypothese, dass... bekannt ist ja, dass Omnichannel-Kunden wertvoller sind, also mehr Umsatz, höhere Frequenz haben als Single-Channel-Käufer. Mhm. Jetzt kann man sich drüber streiten, warum ist das so? Ist das Korrelation oder Kausalität? Wie ist das bei euch?
Das ist bei uns auch so. Also der Omnichannel-Kunde ist der wichtigste Kunde für uns. Einerseits natürlich, SMOR ist eine Firma, die jetzt sehr, sehr stark gewachsen ist und jetzt vor allem auch durch den Omnichannel-Ansatz, weil gerade die Online-Termine, die Anzahl an Online-Terminen, die wir jetzt vor 2 Jahren gemacht haben, waren deutlich, deutlich weniger als jetzt in diesem Jahr. Der Omnichannel-Kunde an sich ist wertvoller, der gibt insgesamt fast ein Viertel mehr Geld aus und kauft auch jetzt schneller wieder eine neue Brille. Das heißt, der Wert, also die Schere geht wirklich auf. Der Vorteil auch vom Omnichannel-Kunden, sagen wir mal, der online-akquirierte Kunde, das wäre die ehrlichere Definition, ist, dass wir natürlich auch dann über diesen Kunden meist mehr wissen. Weil das ist auch derselbe Kunde, der uns ein Double-Opt-In gibt, der Teil unseres Loyalty-Programms wird und dadurch gibt er uns automatisch viel mehr Informationen, was auch im Interesse dieses Omnichannel-Kunden ist, weil dadurch können wir unser Angebot auch viel mehr maßgeschneidert an diese Person kommunizieren, als wenn das jetzt ein Kunde wäre, der einfach spontan in eine Filiale von SMOR in, sagen wir mal, Viersen reinmarschiert, dann wissen wir halt quasi gar nichts über ihn und fangen halt immer wieder bei Null an.
Ja, super. Das, also, ich wollte gerade fragen, was könnt ihr, du hast das Loyalty-Programm schon genannt, was könnt ihr tun, um den Kunden dann praktisch besser an euch zu binden? Mhm. Du hast schon das Thema Hyper-Personalization angesprochen, aber führ uns mal ruhig durch. Ja. Du hast nur, die Customer Journey ist schon so weit, dass ich einmal mich bei euch im Geschäft einen Erstkaufakt gemacht habe. Mhm. Wie sieht so die Journey danach aus?
Was tut ihr? Idealerweise, sagen wir jetzt, du hast einen Termin gemacht. Du wolltest dich aber nicht für das Loyalty-Programm anmelden, weil du warst noch kein Kunde, du weißt noch nicht, was dich erwartet. Du machst jetzt einen Termin, du gehst jetzt weil du jetzt in Hamburg wohnst, ins AEZ, dort haben wir eine Filiale und du wirst dort gut beraten und du kaufst dort, weil du jetzt ein Mann bist, eine Tommy Hilfiger Markenbrille, weil du noch jung bist, ist das eine normale Brille und keine Gleitsichtbrille. Mhm. Und idealerweise zeigen dir dann unsere Mitarbeiter, weil die sehen in ihrem System, dass du ein Neukunde bist. Idealerweise erklären sie dir dann nicht nur das Konzept, also die Festpreise, warum es auch sich lohnt, bei Simo zu kaufen, weil es günstig ist und trotzdem dieselbe Qualität bietet, als jetzt ein herkömmlicher Optiker. Mhm. Und dann erzählen sie dir hoffentlich von Club More. Mhm. Club More, das ist unser Loyalty-Programm. Mhm. Und was bekommst du denn da? Also was ist der Vorteil, beim Loyalty-Programm mitzumachen? Einerseits gibt es Aktionen, die nur für Clubmitglieder gelten. Die meisten Leute kaufen bei uns mehr als eine Brille. Und eine der Angebote, die wir haben, ist 2 plus 2. Mhm. 2 plus 2 bedeutet, dass du entweder sagen kannst, okay, ich bin jetzt Erik, ich bin Fashionista und ich kaufe gerne 4 Brillen. Okay. Und der Preis ist besonders günstig. Mhm. Aber das ist nicht der Regelfall, sondern der Regelfall wäre dann, du nimmst deine Frau mit und du kaufst 2 Brillen und sie kauft 2 Brillen. Ach. Und dann gilt der Rabatt für euch beide.
Ach, cool.
Das ist einer der großen Assets. Das andere ist natürlich, wenn wir unseren Black Friday Deal haben mit den 2,99 für Einsicht für 5 Brillen, also 60 Euro pro Brille, oder halt 599 Euro für 5 Gleitsichtbrillen, dann wirst du mindestens eine Woche, meist sogar 2 Wochen früher informiert und bist dann natürlich auch im Store dann, gerade dann, wenn unsere Mitarbeiter Zeit haben, weil bei Black Friday werden wir wirklich überrannt. Mhm. Unser Angebot ist so gut, da sind eigentlich alle Stores ausgebucht. Und wir laden dich ein dann natürlich zu Competitions, wodurch du jetzt für dich etwas weniger relevant, aber deine Frau kann Styling-Beratung machen mit Jana Inazarella zum Beispiel. Du als Mann bist vielleicht, Fahrradfan und wir sind Sponsor von einem professionellen Tour de France Team. Dann wirst du eingeladen zum großen Finale nach Paris zum Beispiel. Mhm. Solche Sachen. Es gibt also Aktivitäten und es gibt sogar Partnerfirmen, wo du auch Rabatt bekommst, wenn du alles irgendwie Mitglied bist von Club More. So. Es gibt also richtig viel drin und das ist eigentlich auch die Erklärung, warum wir es geschafft haben, jetzt ich bin jetzt 2 Jahre da, also es ist ein bisschen länger, 2 Jahre und ein paar Monate, es geschafft haben, über 1 Million, also es sind jetzt fast 1,2 Millionen Club More-Mitglieder und davon halt 900.000 in Deutschland. Und das zeigt einfach, das Angebot ist gut, die Leute wollen es auch haben. Und natürlich ist ein Club More-Kunde für uns auch ein wertvollerer Kunde, das ist klar.
Ja, klar. Und ihr habt jede Menge Gründe, regelmäßig mit mir als Clubmitglied zu kommunizieren.
Absolut.
Du musst ja auch Anlässe schaffen, die du vielleicht gar nicht so hast. Also es ist mehr Push als einfach nur Pull, also wenn ich schon den Bedarf habe, sondern wenn du Impulse für mich hast als Kunde.
Genau.
Und du sagtest gerade, 1 Million Mitglieder, von denen 900.000 in Deutschland sind, habe ich das richtig verstanden?
Ja, 1,2 Millionen insgesamt, das ist ein bisschen gerundet nach oben, dann war fast 1,2 Millionen insgesamt und 900.000 in Deutschland.
Ist das Programm in den Niederlanden kleiner, später gestartet?
Nee, es liegt einfach daran, es gibt 240 Läden in Deutschland, es gibt 30 Läden in Belgien und 25 oder so in den Niederlanden und 10 in Österreich und einen in Schweden. Das ist einfach eine Verteilung anhand der Anzahl Stores.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass euer Loyalty-Programm auch eine fast wie ein Mode, also wie eine Abgrenzung, eine Wechselbarriere, ist hässliches Wort, aber es ist eine Wechselbarriere gegenüber euren Wettbewerbern.
Oder? Ja, es schafft definitiv eine höhere Loyalität. Also einerseits natürlich, der Club More-Kunde ist ein Kunde, der öfters kauft, der kauft auch mehr und die Wahrscheinlichkeit, dass der wechselt, ist natürlich deutlich geringer. Dazu habe ich jetzt keine genauen Zahlen, weil der Club, den gibt es jetzt seit 2 Jahren. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, was die Churn-Rate der letzten 2 Jahre.
Das ist ja auch schwer auszuforschen, weil du ja selten die Daten deiner Wettbewerber kriegst. Also du kannst ja über Panels machen.
Ja, wir messen allerdings schon, welche Kunden wir verlieren. Aber jetzt auf die letzten 2 Jahre ist das jetzt wäre das eine Fantasiezahl.
Ja, verstehe ich. Weißt du, ob eure Wettbewerber auch Kundenbindungsprogramme eingeführt haben?
Nicht in der Form, wie wir es haben. Nein.
Ja.
Nein.
Ich bin oft in Diskussionen um Kundenbindungsprogramme irgendwie involviert. Oft gehen, ich kenne ein Kundenbindungsprogramm, ich kann jetzt nicht sagen, für welche Marke, aber die Diskussion ist 15 Jahre alt gewesen und ist vor 1,5 Jahren gestartet. Also eine sehr lange Ramp-Up-Zeit, bis dieses Kundenbindungsprogramm auf die Straße kam. Weißt du, wie lange das bei euch gedauert hat? Das war jetzt vor deiner Zeit, aber
es war aber gar nicht lange, weil die Idee in sich hatte unser CEO. Der war mal verantwortlich für die Expansion bei Hunkemöller, schon sehr, sehr lange her. Und ein paar Sachen, die er da eingeführt hat. Eine war eine Kooperation damals mit CV van der Vaart, also CV Mais. Die war dann ein langes Testimonial. Ich glaube, manche Leute können sich auch noch erinnern. Sie hingen nämlich überall. Und das andere, was er gemacht hat, war eine Kundenkarte. Aber diese Kundenkarte war auch ein Club. Und die Idee hatte er eigentlich schon sehr, sehr lange für Eisenmore. Er selbst ist allerdings schon länger an Bord. Das heißt, die Idee war wahrscheinlich lange in seinem Kopf. Als die Idee aber kam, als ich das Interview hatte, das war so im Laufe September oder so, also kurz vor meinem Start im Januar, da war die Idee schon da, aber nicht konkret. Wir haben darüber geredet. Und dann im November hat er mir geschrieben, ja, das werden wir machen. Das wird ganz groß. Und dann werden sie Namen ausgedacht. Und dann, als ich dann angefangen habe, war der Club da. Also das war eine matter of months und nicht irgendwie die 15 Jahre, die du beschreibst. Liegt aber auch daran, dass das gesamte Manager, was wir haben, also alle, die bei uns in der Führung sind, bin ich eigentlich die fremde Ente, weil alle sind Hardcore-Retailer. Also all diese Leute haben...
Du bist E-Commercer.
Ja, ich sage das eigentlich immer, das erkläre ich denen eigentlich immer. Ich bin gar nicht so fremd für die.
Kann man sagen.
Weil eigentlich ist E-Commerce nur die Online-Variante von Retail.
Ja.
Aber das sieht jemand, der jetzt im Store aufgewachsen ist, doch ein bisschen anders.
Das kenne ich noch.
Ja, die werden diesen Podcast auch hören, die werden das dann auch bestätigen.
Ja, klar. Das ist ja total in Ordnung. Aber mir ging es so ein bisschen um die... wenn man mal einen halben Meter zurückgeht, ne? Warum reden wir jetzt heute über Loyalty? Und mich würde deine Meinung interessieren, aber meine Einschätzung ist, dass auf der Akquisitionsseite ist es relativ klar, wie dunkelrot und wie hochkompetitiv und wie herausfordernd die Gewinnungsseite geht. Da gibt es verhältnismäßig, man kann da optimieren, man kann da immer besser werden, aber die Varianz auf der Kundengewinnungsseite in nahezu verteilten Märkten ist halt sehr, sehr schwer. Wir können die Plattform immer reicher machen und ne, das ist die Varianten haben wir da wenig. Du kannst im Grunde Kundenakquisitionskosten eventuell noch gegen Deckungsbeiträge tauschen, ne, wenn du einfach schon gleich zu billig verkaufst. Auf der Kundenbindungsseite habe ich das Gefühl, da sind wir so ein bisschen vom Reifegrad irgendwie 10 bis 15 Jahre zurück, was den Fokus, was die Energie, was die Ressourcen, was die technologische Kompetenz oder nicht die Kompetenz, sondern die Umsetzungsstärke auf der technologischen Seite angeht. So, und dann, du nickst jetzt hier auch so, dann sagen alle, trotzdem frage ich mich immer, warum hat das so lange gedauert? Ich weiß nicht, du kennst ja den deutschen Markt auch sehr gut. Wir haben jetzt zwei große LEH, also Lebensmitteleinzelhändler, die jetzt ihre eigene App, ihr eigenes Kundenbindungsprogramm lanciert haben. Aber hey, in anderen Märkten, in Frankreich, in England, gibt es diese proprietären Kundenbindungsprogramme im LEH, ist das größtes Volumengeschäft, schon seit über 10 Jahren. Und nicht irgendwie so ein bisschen on the sideline, sondern wirklich als Fokusthema. Ja. Warum dauert es in manchen Märkten so wahnsinnig lange? Hast du eine Erklärung dafür?
Ja, ich glaube, das ist immer eine Frage, wie bereit ist man selbst und die Organisation um einen rum auf diese Innovation, weil am Ende des Tages brauchst du dieses Kundenbindungsprogramm ja definitiv. Also,
aber Entschuldigung, findest du, dass das Common Sense ist? Brauchen wir einen Kunden? Also, wir kamen jetzt gerade von E-Commerce versus Bricks and Mortar.
Ja.
Früher heißt jetzt 10 Jahre zurück, muss man sagen. Kundenbindungsprogramm Einführung an der Kasse gesagt, nee, sorry, an der Kasse, ich habe 15 Sekunden Bedienzeit an der Kasse. Wenn ich jetzt jeden nach seiner, schon die Frage nach der Postleitzahl wurde ja schon als offensiv angekommen, wenn ich jetzt jeden frage nach seiner Karte, dann verliere ich an Transaction-Geschwindigkeit. Und wir E-Commercer hatten wenig Bedürfnis, noch praktisch andere komplexere Systeme mit den Offline-Kollegen zu machen, weil wir den Kunden schon de-anonymisiert hatten. Wir hatten schon Opt-ins, wir könnten auch Rabatte besser ausspielen, als Spiel- oder Vorteilsangebote. Ich bin da ist wenig zusammengewachsen und es gab wenig Verständnis, ob man ein Kundenbindungsprogramm braucht und wenn ja, warum. So, aber das ist jetzt nur meine.
Du meinst, das Verständnis in der Organisation war einfach nicht da, dass man es braucht oder siehst du es eher als, dass die Leute gesagt haben, das ist ein Hindernis für meine Operation, also für meine Operations?
Beides, also. Ja. Gesagt, ja, vielleicht ganz nett, aber die Hürden sind zu hoch.
Ja, ich glaube, das ist, deswegen gehe ich trotzdem zurück auf meine erste Antwort. Der Wille zur Innovation ist einfach nicht da. Mhm. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass sehr, sehr viele Firmen, ja auch gerade im Optikerbereich, sehr, sehr hohe Margen haben. Das heißt, man sagt sich halt, naja, ist eigentlich egal. Ja? Der nächste Kunde verdient ja auch Geld dran. Okay. Ja? Aber das ist natürlich, es ist völlig bescheuert. Mhm. Weil die Kunden, also den Store zahlst du eh, das Personal zahlst du eh. Und ob das jetzt ein Neukunde ist oder ein Bestandskunde ist, am Ende brauchst du irgendeinen Kunden, der bezahlt. Und wenn du einen Markt hast, der zwar wächst, ne, es ist schon so, dass der Optikermarkt wächst, mit ungefähr 6-7% pro Jahr, gleichzeitig ist es trotzdem so, dass die Altersstrukturen nicht immer gleich vorteilhaft sind. Ja, die Babyboomer, die werden älter, die leben noch länger, die brauchen noch lange eine Brille, aber die nachfolgende Generation ist ja kleiner. Mhm. Und aus dem Grund ist es extrem wichtig, die Leute zu binden. Nun, ein Kundenbindungsprogramm hat viele Komplexitäten im Retail-Bereich, ne? Und das ist jetzt eine Frage, warum ist es in Deutschland schlechter jetzt als zum Beispiel in den USA oder in UK? Ja, das kann einfach kulturelle Gründe haben, die es in Deutschland definitiv auch gibt. Gewisse Zurückhaltung. Aber einerseits hast du hast das technologische Investment, was du machen musst. Mhm. Und dann natürlich die Implementierung davon. Wenn du heute traditionell auf größere Ketten schaust, dann haben die extrem viel Legacy. Mhm. Das ist einer der Vorteile, die Nextel halt wirklich hat, weil man halt so visionär war und gesagt hat, es gibt diesen einen Tech-Stack für die drei Labels in den 5 Ländern. Dadurch hat man quasi kein Legacy. Mhm. Das ist sehr viel einfacher. Sollen wir mal andere Firmen dazu kaufen, haben die denselben Tech-Stack. Das ist ein extremer Vorteil. Das ist aber mal in der Regel bei den meisten nicht der Fall. Das heißt, da gibt es schon mal Investment, muss man machen. Complexity des Launches ist halt das Problem Nummer 2. Und wie gehe ich dann mit dieser Legacy um, was irgendwie verwandt ist mit dem Punkt 2. Und das dritte ist natürlich, dass ein Großteil der Transaktionen oder bei uns eigentlich 99% der Transaktionen im Laden stattfinden. Mhm. Und auch ein Großteil der Neumitglieder des Clubs passiert im Geschäft. Warum? Weil die meisten Leute melden sich natürlich an für diesen Club, gerade im Moment, wenn sie bei uns kaufen. Das ist auch logisch, weil davor hast du gar keinen Grund, dich anzumelden, außer du bist tatsächlich ja ein sehr, sehr schlauer Sparfuchs und hast verstanden auf der Landingpage, da steht, ich krieg dann auch Rabatt, dann mache ich das. Und das heißt, wenn du das im Laden machst, brauchst du eine Infrastruktur für den Mitarbeiter und du musst den Mitarbeiter schulen und den eigentlich davon überzeugen, dass es gut ist, was du da tust, dass es sinnvoll ist, dem Erik, der jetzt vor dir steht, zu sagen, okay, bist du eigentlich schon Club More-Kunde? Mhm. Kennst du schon diesen Club? Und weißt du eigentlich, dass du dann die Promotion immer zuerst kriegst, dass du dann irgendwie an Gewinnspielen teilnehmen kannst, dass du Rabatt bekommst bei irgendwelchen Händlern? Diese Story, der Mitarbeiter muss das glauben. Mhm. Weil wenn er es nicht glaubt, dann ist es für ihn so ein Gefühl wie, ich muss nach dem Opt-in fragen und das fällt mir schwer.
Klar.
Aber jetzt erkläre ich etwas, was gut für den Kunden ist, weil der Mitarbeiter eben in einem Geschäft, und das ist besonders in der Optikerbranche definitiv der Fall, die meisten Leute, die Optiker werden, sind keine traditionellen Verkäufer, sondern eigentlich Leute, die wollen dir helfen. Mhm. Und das ist definitiv auch bei Eisenmauer der Fall.
Das ist natürlich eine super klare, also erstmal eine super spannende Beobachtung, leuchtet mich total ein, also insbesondere der Punkt auch Legacy, IT-Struktur, Tech-Stack versus Nutzen, dann dass das eher Berater, Helfer sind als Verkäufer und sie auch ein bisschen mehr Zeit haben pro Kunden. Also sie sprechen ja eh schon lange mit dem Kunden, verhältnismäßig lange. Dass ihr als Gruppe, gerade wenn es vom CEO nicht nur getragen, sondern praktisch auch initiiert wird, dass ihr das natürlich auch wirklich durchziehen könnt. Aber da wird vermutlich die Schere auch nicht nur jetzt in der Optik, sondern im kompletten im Retail sehr weit auseinandergehen zwischen den jungen, agilen, innovationsfähigen, sage ich mal, versus die Legacy-Player, die weder den Bedarf noch die Fähigkeiten entwickeln, um wirklich bessere Kundenbindung zu machen.
Ja, absolut. Also man sieht ganz klar, ich habe mir tatsächlich quasi alle unsere Konkurrenten angeschaut. Natürlich die großen Player, die machen das natürlich genauso wie wir. Mhm. Aber in der Liga, in der wir schon sind, ist unser Tech-Stack und auch ehrlicherweise das Team dahinter, ist völlig auf dem gleichen Niveau wie die meisten also man kann das ja nicht mehr Startups nennen, sondern Grown-Ups nennen, die es jetzt in Berlin oder in London gibt. Mhm. Und das kann ich ganz ehrlich auch einschätzen. Ich war ja sehr, sehr lange dort unterwegs und ich kann sagen, dass wir denen in nichts nachstehen. Aber wenn ich dann trotzdem auch manchmal mit CMOs oder CDOs aus anderen Retail-Ketten rede, dann haben die diverse Probleme, die wir gar nicht haben. Mhm. Also Legacy ist ein Ding, Unverständnis vom Management ist ein anderes Ding oder der Investor oder der Eigentümer interessiert sich eigentlich gar nicht dafür. Der Regionalleiter will eigentlich am liebsten noch irgendwelche Briefe verschicken oder einen Katalog haben, so eine Postwurfsendung, solche Sachen. Und diese Probleme, die gibt es bei Nextel gar nicht. Mhm. Also natürlich gibt es Leute, die glauben an einen Brief, das ist auch völlig fein. Ja. Aber alle haben verstanden, was der Mehrwert davon ist und das ist ein enormer Vorteil. Wenn du aber die Optikerbranche schaust, dann hast du die großen Player, du hast uns und wir gehören definitiv, als Nextel-Kette definitiv zu den großen Playern in Europa. Aber wenn du diese Gruppe verlässt und da gibt es sehr, sehr viele regionale Ketten, ja, dann bin ich wieder bei Pen and Paper, also Stift und Papier. Ja, klar. Da gibt es gar nichts davon. Hm. Da gibt es auch gar kein Omnichannel. Ja. Da ist man sehr, sehr weit davon entfernt. Und für diese Firmen, die könnten ja rein theoretisch dieses Investment auch machen. Hm. Der einzige Player in der Optikerbranche, der das nicht machen kann, ist der lokale Selbstständige. Der kann natürlich nicht alles machen, weil das Investment in die Infrastruktur ist natürlich schon signifikant und der hat nur eine Filiale oder vielleicht zwei.
Der hat keine Skaleneffekte.
Genau,
der hat keine Skaleneffekte über mehrere Märkte. Und wenn ich die richtig verstanden habe, habt ihr euch, also ihr habt einen Tech-Stack, über den ihr alle Marken laufen lassen könnt. Genau. Ich weiß, dass ihr das zentral macht, wenn ich das richtig verstanden habe.
Korrekt.
Das heißt, ihr habt auch die Capabilities und die Skills und die Erfahrung selbst an Bord, um das möglichst schnell zu machen. Ich denke sogar, was ist das Gegenteil davon? Eine Legacy, keine Kompetenz, hohe Abhängigkeit von Systemen, die eigentlich für was anderes erfunden wurden.
Ja, und man sourced einfach alles aus.
Ja,
genau. So, das war allerdings bei uns am Anfang auch der Fall. Aber ich habe dann sehr, sehr schnell entschieden, okay, einerseits, wenn man jetzt auf digitaler Kundenakquise-Seite geht, dann möchte ich nicht mit Agenturen arbeiten. Mhm. Und nicht, weil Agenturen schlecht sind. Wir hatten übrigens eine sehr bekannte und eine sehr, sehr große und eine sehr, sehr gute Agentur. Mhm. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht am Ende schon über Millionen Euros, die du ausgibst, sei das jetzt bei Google oder bei Meta oder auf anderen Plattformen. Und du willst einfach jetzt in meinem Job, aber generell sollte das auch der Anspruch sein vom dann Director Digital Marketing und so, willst du ja in Control sein.
Klar.
Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, okay, wir bauen ein größeres digitales Team auf, sowohl in Holland, in unserer Zentrale, als hier bei dir halt in Hamburg. Mhm. Gerade weil das dann auch zwei Orte sind. Und die bedienen quasi das ganze Digital-Marketing, aber es gilt eigentlich auch für das gesamte Marketing, für alle Labels, die wir haben. Mhm. Und was bei Nextel besonders ist, wenn du bei uns in der Zentrale bist, ein Drittel des Personals ist entweder Marketing, Digital und IT. Mhm. Das ist ein Drittel des Personals. Und das ist definitiv nicht bei den meisten Retail-Ketten der Fall.
Total. Wenn also ein selbstgemanagtes, zeitgemäßes Tech-Stack. Es gibt ja auch noch ein architektonisches, wenn es kein Legacy ist, gibt es ja trotzdem unter zwei große konzeptionelle Ansätze, den Best-in-Breed-Ansatz und den eher plattformgetriebenen Ansatz. Mhm. Für welchen habt ihr euch entschieden?
Best-in-Breed.
Ja.
Das war ganz klar.
Kannst du es ein bisschen durchführen? Du musst jetzt keine Details und keine Namen sagen, aber.
Ja, ich habe dir ja vorhin schon Salesforce genannt. Mhm. Und das ist auch kein Geheimnis, das ist auch kein Wettbewerbsvorteil zu sagen, okay, wir haben Salesforce. sollte ein Konkurrent von uns nicht Salesforce nutzen, sondern was anderes und dann den Wechsel wagen wollen, dann ist die Person ja auch schon mal beschäftigt für die nächsten paar Jahre, weil die Integration dann doch länger dauert, als das Unternehmen es versprochen hat. Nein, also wir arbeiten tatsächlich unser CFO nennt das immer Big Blue, weil alle Firmen, mit denen wir arbeiten, haben irgendwie blau in ihrem Logo. Das gilt sowohl für Microsoft, das gilt für Dell, es gilt für SAP und es gilt für Salesforce. Mhm. Das heißt, wir sind da sehr, sehr stringent, nutzen bei Salesforce alle Clouds, die es gibt und nutzen auch ein CDP von Salesforce, die Data Cloud. Mhm. Das heißt, wir sind sehr, sehr konsistent gewesen in dieser Entscheidung. Das hat aber auch mehrere Gründe, warum es als Retailer Sinn macht, diese Entscheidung so zu fällen. Theoretisch könntest du ja sagen, okay, mein CRM mache ich mit diesem Tool und dann meine Webseite mache ich irgendwie anders und dann verbinde ich das alles und das funktioniert auch. Aber man ist als Retailer ja kein Technologieunternehmen. Mhm. Man soll in der Lage sein, wie ein Technologieunternehmen Marketing zu machen, Personalisierung zu machen, generell einfach seinen Kundenbestand zu bedienen. Aber man will ja nicht irgendwie was Neues entwickeln. Und dadurch macht es schon Sinn zu sagen, okay, ich kaufe mir diese Systeme, die zusammenpassen und die auch gut miteinander funktionieren.
Ich muss jetzt, die, auch wenn es nach Buzzword klingt, aber ich muss so ein bisschen die, also gerade weil es ja auch zu diesem No-Legacy Tech-Ansatz passt, die AI-Frage stellen. Ja. Die spielt AI jetzt gerade bei Hyper-Personalisierung eine Rolle? Und wenn ja, wie?
Ja, absolut. Also erstmal, ich fange jetzt mal an, was ist Hyperpersonalisierung für uns? Mhm. Ja? Weil wenn du dir die meisten Retail-Ketten anschaust, und das gilt für Optikerketten definitiv auch, und damit will ich niemanden beleidigen, aber es ist einfach so, die meisten schicken entweder Briefe oder eine Message an alle, die irgendwie alle immer dieselbe Message ist. Also alle bekommen dasselbe. Und das ist natürlich kein CRM, weil CRM ist irgendwie die richtige Message an die richtige Person zur richtigen Zeit, also die drei R's sozusagen. Und was wir natürlich gemacht haben, ist dafür zu sorgen, dass die gesamte Kommunikation im Lifecycle automatisiert ist. Das war übrigens einer der ersten Aufgaben, die ich gemacht habe in meiner Funktion, zusammen mit dem Management. Das war eigentlich einer der Tricks, um die an Bord zu haben. Wir haben gemeinsam gemappt, welche Schritte im Lifecycle gibt es und welche Automatisierungen bräuchte man denn eigentlich, um den Kunden von A nach B, von B nach C und von C nach D zu bewegen. Und das war super, weil dann auf einmal haben alle verstanden, ach krass, das ist CRM und ach krass, das kann ich machen mit Salesforce. Mega. Unser CFO, der war begeistert, weil endlich hat er verstanden, ja geil, ich habe das gekauft, aber das kann ich damit machen. Mega, dieses Investment, diese teure Rechnung, die ich jetzt mal überweisen muss, die lohnt sich auch wirklich. Und dann, das ist natürlich erstmal der erste Schritt, und ich habe ja selbst auch, und du weißt es, relativ viele Firmen beraten, und wenn man dann darauf schaut, was die meisten im CRM haben, dann hören die da auf. So. Aber das ist einfach nur personalisiertes Messaging. Die Frage ist halt, was sagst du denn jetzt? Und da gibt es einerseits die AI-Komponente, es gibt aber noch andere Komponenten. Ne? Man fängt erstmal damit an, dass man sagt, okay, welche Segmente gibt es und wie personalisiere ich das jetzt? Sei das jetzt nach Alter oder nach Gender? Das hat schon Einfluss, weil Alter definiert, ob du Gleitsicht trägst oder Einsichtbrillengläser bist, so normale Brillenträger bist. Andererseits natürlich Geschlecht entscheidet darüber in der Regel, ne? Nicht immer, welche Art von Brille du kaufst. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe Unisex-Brillen. Und dann geht es aber darum zu sagen, okay, wie personalisiere ich weiter? Und da spielt AI eine enorme Rolle. Also AI ist einfach das Tool für uns, um diese Personalisierung machen zu können. Und was du bei uns siehst, ist halt, ohne diesen Unified Tech Stack wären wir gar nicht in der Lage, diese AI Recommendations, die man macht, auszurollen. Und diese AI Recommendations gehen bei uns viel, viel weiter als bei den meisten. Das heißt, bei uns siehst du nicht nur irgendwie die Brillen, die du gekauft hast oder angeklickt hast oder was auch immer in der Mail, sondern die siehst du auch auf der Seite und die siehst du ehrlicherweise auch, wenn du in den Store kommst. Also der Mitarbeiter im Store weiß, welche Brillen zu dir passen. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, ist einfach nur auf dieses einfache Beispiel, welche Brillen. Und wir nutzen es noch viel für andere Bereiche in den Recommendations. Aber was du siehst, ist halt, so kannst du die Recommendation verlängern von online zu offline. Und auch ehrlicherweise von einem digitalen Interface zu einer Person, die dir was vorstellt. Das ist eine wichtige Komponente, und so gehst du dann auch weg von dem normalen, bisschen altmodischen CRM, was segmentgetrieben ist, in Richtung einer Prediction. Und das ist eigentlich die Zukunft für CRM, und das ist der Treiber für Hyperpersonalisierung, und das ist auch der Grund, warum ich sage, naja, Hyperpersonalisation ist halt key für Omnichannel. Ohne Hyperpersonalisation hast du nicht wirklich Omnichannel.
Ja, krass. Das finde ich super spannend, weil gerade in eurem Use Case ja Recommendation praktisch auch am Point of Sale eine total große Rolle spielt. Ja,
ist essentiell.
Stell dir mal vor, ich habe da einen Berater, klar, der hat dann, keine Ahnung, wie viele SKUs ihr habt vermutlich.
Ja, es sind ein paar tausend, ehrlicherweise im Durchschnitt im Store sind ungefähr zwischen 800 und 1000.
Ja, genau, so. Und wenn ich aber dann aufgrund von echten Daten eine Prediction machen kann, welche Modelle dann, also du musst mir jetzt, wenn ich schon eine eckige schwarze Ray-Ban habe, musst du mir die ja nicht nochmal zeigen. Aber ihr habt das zentral, weil ihr die Historie habt, ihr kriegt vermutlich jede Menge verhaltensbasierte Informationen und können
Prediction. Genau, die reichen wir dann an.
Ja.
Und dann ist natürlich die Frage, und da wird die AI auch immer intelligenter, ne? Welche ist es wichtiger, also was ist wichtiger? Das sind die Modelle, die du gekauft hast oder die Modelle, die du angeschaut hast? Und da gibt es so viele Unterschiede, weil das ist ja pro Person unterschiedlich. Ist nicht nur pro Geschlecht unterschiedlich, weil Männer kaufen trotzdem immer dasselbe. Ja. Da neigen sie dazu. Aber es gibt schon auch da wieder innerhalb jedes Segments Unterschiede. Und genau deswegen ist halt eine rein segmentbasierte Targeting-Weise, ja, nee, nicht die richtige Antwort. Nur die AI kann das. Und das sorgt auch dafür, dass du nur, wenn du da bist, halt One-on-One-Personalization machst.
Richtig cool. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil das ist ja gerade ein super Potenzial, wenn man die Daten strukturiert nicht nur einmal liegen hat, sondern praktisch auch weiter anwachsen lassen kann. Das kann ja auch ein also eine bessere Kundenexperience und ein deutlicher Wettbewerbsvorteil.
Ja, es ist einfach ein never-ending loop von Optimization.
Ja. Apropos Never Ending, wir sind jetzt hier so langsam am Ende. Ich habe eine neue Abschlussfrage, lieber Laurenz. Ja. Die neue Abschlussfrage lautet: Was ist dein wichtigster Schwerpunkt oder dein Fokus in den nächsten 12 Monaten? Und du darfst dir aussuchen, ob du das privat, beruflich oder beides.
Ich gebe dir beides. Das ist doch kein Problem, wir sind Freunde. Also die wichtigste Aufgabe bei Nexa für mich ist halt, dass die Ambitionen sind sehr hoch gesteckt. Wir haben kurz KKR angesprochen. KKR als zweitgrößter PI weltweit ist natürlich ein sehr, sehr starker Partner unserer Seite. Für ISMR spezifisch gibt es einerseits KKR und natürlich das Wissen von Nexa. Das sind zwei sehr, sehr starke Partner für dieses Wachstum. Aktuell haben wir 240 Stores. Wir haben eine sehr, sehr hohe Wachstumsziele und wollen in den nächsten 4 Jahren 150 Stores in Deutschland eröffnen. Und damit halt einfach eine ganz andere Größe erreichen. Und das werden wir auch tun. Und darauf fokussiere ich mich sehr, sehr stark, um diese Stores, die dann halt auch dieses Jahr sind es halt 25 bis 30 Stores, alle optimal auf den Markt zu bringen. Damit hast du schon alle Hände voll zu tun.
Das glaube ich.
Gleichzeitig werden wir auch viel, viel mehr noch im TV machen, weiter investieren in unsere Marke, parallel digital noch viel umsetzen. Da ist halt wirklich, also eigentlich frage ich mich manchmal, wie viele Jobs habe ich eigentlich? aber das gerade deswegen macht es noch so viel Spaß. Und privat, privat habe ich mir vorgenommen, 4 verschiedene Marathons zu laufen und bei jedem einzelnen Marathon meinen Rekord zu brechen.
Nicht schlecht. Ja. Womit fängst du an? Also bist du schon Marathon gelaufen?
Ja, ich habe schon recht viele Marathons gemacht, also fast 20 Stück.
Nicht schlecht.
Aber der erste Marathon ist jetzt in Rom und dann 2 Monate später bin ich in Stockholm, danach bin ich in Ljubljana und dann bin ich in Valencia. Und ehrlicherweise muss ich mir das sehr schlau überlegen. Das heißt, ich darf im ersten dieser Marathons nicht zu schnell sein,
weil
sonst habe ich ein Problem beim dritten und vierten.
Ja, die alte Intervallregel, ne? Das letzte Intervall muss immer das schnellste sein. Wie alt bist du, sagtest du?
Ich bin jetzt 37, aber leider bald 38.
Oh ja, oh Gott, totales Mitleid. 4 Marathons pro Jahr. Ich kann dir als 53-Jähriger, kann ich so sagen, dehn dich.
Das werde ich mir merken, Erik.
Halt die Waden locker und die Kniescheiben und Achillessehne geschmeidig.
Cool.
Lieber Laurenz.
Danke, Mann.
Wir werden das Gespräch fortsetzen. Lieber Laurenz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, die Insights, das hat mir großen Spaß gemacht. Es war auch ein toller Schwerpunkt, den wir gesetzt haben. Super Unternehmen, super Aufgabe. Ich wünsche dir persönlich und eure Unternehmung ganz viel Erfolg. Und bis ganz bald. Vielen Dank.
Ja, danke, Erik, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.